Gut, ja, dann fange ich langsam an. Ich weiß nicht, ob hier noch Leute reinkommen werden, deswegen vielleicht, wer am Rand sitzt und neben sich Platz hat, noch einen reinrücken. Ansonsten fange ich jetzt mal an. Ja, dieser Vortrag ist eigentlich entstanden für eine Firma, bei der ich aushelfe, die Set-Top-Boxen herstellen. Das heißt, da ist es durchaus ein vitales Geschäftsinteresse, dass die Software klein ist. Weil wenn man 1 Million Set-Top-Boxen verkauft, und man hat ja große Träume in solchen Firmen, und man kann pro Box einen Speicherchip sparen, dann summiert sich das deutlich. Die Überlegungen, die ich hier mache, treffen aber natürlich auch auf andere Software zu. Also es geht nicht nur um Embedded Software. Im Gegenteil. Ja, die Zusammenfassung sagt eigentlich schon den Tenor des Vortrags. Die Software wird halt immer langsamer und wird immer größer. Und leider macht es nichts, weil die Prozessoren auch immer schneller werden und der RAM immer billiger. Und deswegen sind die Rechner bis auf Spezialaufgaben wie MPEG-Encoden oder so immer konstant schnell. Ja, man kauft immer neue Rechner und es wird eigentlich nicht schneller. Der Vortrag versucht so ein bisschen zu beleuchten, wie es dazu kommt und was man dagegen tun kann. Ja, das Hauptproblem und warum ich das hier gleich auf der ersten Folie habe, ist, dass die Uni einem beibringt, wenn man Performance will, kann man es erkaufen, indem man mehr Code produziert. Das ist so, wenn überhaupt über Optimierung gesprochen wird an der Uni, ist das so gewöhnlich der Tenor. Und Compiler unterstützen das ja auch. Es gibt so Optionen für Loop Unrolling zum Beispiel oder Inline-Funktionen, Makros. Und natürlich, was auch gerne vorkommt, ist, dass jemand irgendwie 100 Datensätze bearbeiten will und dafür einen selbstbalancierenden sonst was Baum sich überlegt. Also komplexe Algorithmen zu verwenden, ist auch genauso schädlich wie Inline-Expansion an der Stelle. Meistens ist man auch aus anderen Gründen gut damit beraten, eigentlich einen eher einfachen Algorithmus zu verwenden. Ja, in der Praxis ist es eigentlich immer schlecht, wenn man mehr Code hat, weil der CPU-Cache verstopft wird. Moderne Prozessoren sind eigentlich nur deswegen schnell, weil ein schneller Zwischenspeicher zwischen dem Prozessor und dem eigentlichen Speicher ist. Und der eigentliche Speicher ist halt langsam. Das heißt, diese Optimierung funktioniert nur, wenn man davon ausgeht, dass der Code sehr lokal ist. Also die Stelle, auf die man im Grunde wartet, dass die komplett in diesen schnellen Zwischenspeicher passt. Und wenn man jetzt große Algorithmen schreibt oder wenn man jetzt Inline-Funktionen nimmt und mehr Code hat, dann sinkt halt die Wahrscheinlichkeit dafür. Das heißt, mehr Code heißt auch nicht unbedingt, dass es schneller wird, selbst wenn der Compiler das im Handbuch stehen hat. Also da muss man einfach selbst messen. Last but not least ist natürlich auch so, dass man mehr dokumentieren muss, wenn man mehr Code hat. Die Überprüfung leidet. Das ist so das Hauptproblem, wenn man sich Sachen wie Mozilla anguckt. Da ist halt optimiert worden. Und am Ende ist durch die unglaubliche Codegröße ist noch viel langsamer als die letzte Version. Dem muss man entgegenwirken. Habe ich mal angefangen mit einer kleinen Zusammenfassung. Indirektion ist so das Hauptproblem. Also Inlining kann man abschalten, aber was man tatsächlich als Programmierer bearbeiten muss, ist, dass man auf Indirektion verzichtet. Was es da für Indirektionen gibt, kommt jetzt als einzelne Folien. Ja, man muss natürlich wissen, gegen was man so arbeitet. Und die Hauptursachen, die ich mir jetzt hier mal so, also das ist jetzt nicht unbedingt nach Wichtigkeit im tatsächlichen Auftreten sortiert, aber diese vier Sachen ungefähr gleich wichtig. Das größte Problem, man kann natürlich alles zusammenfassen unter Nachlässigkeit, so der Programmierer hätte es wissen können, hat es aber nicht gemacht. Ich gehe da gleich im Einzelnen drauf ein. Falscher Ehrgeiz ist auch so ein typisches Problem, dass der Programmierer meint, oh, das ist ja schon eigentlich ein guter Editor, aber da muss man jetzt noch Mail und News lesen mit. So eine Sachen, es macht einfach mehr Sinn, Spezialprogramme zu schreiben. Und das ist so eine Philosophie, die heute immer mehr in den Hintergrund tritt. Ja, Versagen im Management, das kann man jetzt auch auf die Programmierer an sich schieben natürlich, ja, wenn besonders in verteilten Projekten, wenn an drei Stellen das Gleiche gemacht wird. Code für das gleiche Problem von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Bugs. Ja, das muss alles nicht sein. Und natürlich die Klopapierprogrammierung. Je mehr es stinkt, desto mehr Layer macht man drumherum. Das ist also ganz schlecht. Im Einzelnen zu den Problemen. Die Nachlässigkeit ist im Grunde dadurch bestimmt, dass es mehr Aufwand ist, alten Code aufzuräumen, als das mal eben neu zu machen. Ja, das ist so die Haupt, die letzten Worte des Informatikers sind, machen wir mal eben neu. Und dabei würden halt genau die gleichen Fehler gemacht. Also das ist ja nicht so, dass beim Neumachen nicht auch also dass es plötzlich perfekt funktioniert. Ist ja nicht so, dass die Leute früher absichtlich Fehler eingebaut haben. Ja? Also das heißt, die Nachlässigkeit ist schlimm und sie ist auch schlimm für die Codegröße, weil beim Zusammentun von Code gewöhnlich vergessen wird, zu gucken, ob da eigentlich an mehreren Stellen das gleiche Problem bearbeitet wird. Überlappungen werden halt nicht entfernt. Debug-Code bleibt im Produktionssystem drin. Das muss nichts Schlechtes sein. Ja? Debug-Code kann man sagen, okay, macht Sinn, wenn man davon ausgeht, dass das Programm beim Kunden abstürzt. Wenn man keine saubere Test-Suite gemacht hat, sowas sollte man natürlich tun. Ja, wenn man es nicht hat, okay, macht Sinn, Debug-Code drin zu lassen, aber man kann den zumindest so verteilen, dass er den Cache nicht belastet. Was ich auch gerne unter Nachlässigkeit sehe, ist, wenn Leute lieber generische APIs benutzen als spezifische. Also nehmen wir an, jemand möchte eine Fehlermeldung ausgeben, die einfach eine String-Konstante ist, und dann benutzt er halt print und nicht write. Das ist nicht in jedem Fall austauschbar, aber dieser Fehler ist so häufig und dieses Beispiel ist ein kleines Beispiel von vielen. Ich habe jetzt hier mir nicht die Mühe gemacht, für alle Sachen besonders gute Codebeispiele rauszusuchen, weil ich hier auch nur 40, 50 Minuten habe, aber im Grunde muss man das vermeiden. Ich habe nachher ein Beispiel, wie man Print umgehen kann und warum sich das lohnt. Ja, das vierte Problem, das wird vielleicht auch jeder Programmierer schon mal bei sich selbst beobachtet haben, ist einfach, man muss irgendwie was Kleines machen und fragt eben eine Suchmaschine oder fragt einen Kollegen oder fragt ein Buch. Und da steht drin, ja, also es gibt da die tolle Bibliothek, die alles rappt, und ACE ist so ein gutes Beispiel. Das ist ein 5-Megabyte-Monster von Washington University, die macht halt auch Sockets, aber macht eben auch Threads und gibt sogar einen Corba dafür, und also ein Monsterteil, das linkt man halt dazu und dann musste eben schnell fertig werden und schon ist das Programm Faktor 10. Der falsche Ehrgeiz ist auch so ein Problem, wo besonders junge Programmierer drauf reinfallen. Die stellen sich halt hin und sagen, also wenn ich das jetzt schon mache, dann mache ich das aber auch perfekt. Ja, die müssen das tolle API haben, allumfassend, es gibt kein Problem in dem Dunstkreis, was dieses API nicht erschlagen kann. Und so verbringt man dann erstmal einen Monat damit, sich ein API zu überlegen. Und besonders schlimm ist das eben bei objektorientierter Programmierung, weil Programmiersprachen wie C++ eine virtuelle Methodentabelle haben. Ich zeige nachher, wie das in der Praxis, was das bedeutet, aber der Punkt ist der, wenn ich ein API definiere mit virtuellen Methoden, die ich dann gar nicht benutze, dann kann der Linker den nicht rausoptimieren. Das heißt, selbst wenn ich den Code überhaupt nicht aufrufe, landet der in meinem Programm. Und das schadet eben. Also Fakten, die man an der Stelle einfach wissen muss, ist, die Erfahrung sagt, egal wie viel Zeit man sich für sein API nimmt, es wird nicht perfekt sein. Man muss es einmal halt machen, danach hat man verstanden, wie das Problem eigentlich ist, was man hier gerade lösen will, und dann kann man sich ein gutes API überlegen. Da kann man sich gleich dran gewöhnen und den Aufwand auch sparen. Im Übrigen ist es so, dass aufgebohrte APIs, also wenn man schon am Anfang so richtig viel Zeit damit verbracht hat, ein tolles API zu definieren und dann feststellt, es reicht nicht, dann haben die wenigsten Leute Lust, sich da nochmal von neuem Gedanken zu machen. Ja, dann wird halt das alte API aufgebohrt. Und in der Praxis ist das ausgesprochen schmerzhaft, aufgebohrte APIs zu benutzen. Das kann man halt sehen an Sachen wie eben diese Unix-APIs. An einigen Stellen sieht man deutlich, dass da über 30 Jahre rumgebohrt wurde, und das macht halt keinen Spaß. Also im Zweifelsfall lieber einmal falsch machen, aus den Fehlern lernen und dann nochmal richtig machen. Zu dem Versagen im Management. Das ist nicht tatsächlich so, dass ich da meine, da steht ein Manager daneben und guckt zu und hat halt nicht richtig hingeguckt, sondern es geht auch darum, wenn man ein verteiltes Objekt macht, über CVS zum Beispiel, und die Leute checken parallel ein, dann muss man beim Einchecken prüfen, ob das schon gibt, was man gerade eincheckt. Also nicht unbedingt an dieser Stelle, ja, aber es kommt in großen Projekten durchaus vor, dass bis zu 30 Mal verkettete Listen implementiert werden von irgendwelchen Leuten. Und das ist alles Code. Je mehr Instanzen ich habe, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in jeder Instanz irgendwelche verschiedenen Bugs drin sind, die unter verschiedenen Umständen auftreten, und das ist alles fürchterlich zu debuggen. Das heißt, lieber beim Einchecken, beim Zusammenführen von Codefragmenten aufpassen, wie viele Instanzen gibt es, und diese Anzahl, die muss dann eben auf 1 reduziert werden. String-Routinen sind auch so ein Klassiker. Jedes CVS-Check-In muss in diesem Kontext als Code-Merge betrachtet werden. Das ist eben viel Aufwand, aber er lohnt sich. Am besten wäre es natürlich, wenn man die Redundanzen gar nicht erst entstehen lässt, also wenn man vor dem Programmieren guckt, ob es da Redundanzen gibt, aber die meisten Leute haben mehr Lust auf Programmieren als auf Redundanzen suchen, und dementsprechend haben wir halt viel Code. Natürlich lohnt es sich an der Stelle überhaupt nicht, wenn man Programmierer nach Codezeilen bezahlt, aber das ist irgendwie auch klar. Kommen wir zur Klopapierprogrammierung. Das ist besonders häufig in C++-Code. Ja, die klassische Ausrede ist Portabilität. Es gibt auf Freshmeat, wer da mal rumsucht, weiß ich nicht, 30 Thread-Wrapper für C++, die geschrieben wurden, weil der Autor auch auf Windows Threads benutzen wollte. Und da hat er sich gedacht, dann wrap ich das eben schnell. Ja. Da muss man Widerstand leisten. Ja, die Versuchung ist hoch, der muss man halt widerstehen. Ein klassisches Beispiel sind eben Thread-Libraries, wie gesagt. Das sind Wrapper um libpthread und libpthread ist ein Wrapper um clone und das ist ein libc-Wrapper um syscall. Also man sieht schon, einer rappt den nächsten. Schlimmer wird es noch bei Grafik. KDE ist ein Wrapper um Qt, ist ein Wrapper um xlib und bei GTK sieht es nicht anders aus. Da gibt es auch einen C++-Wrapper, der heißt gtk-. Wieder ein Wrapper um xlib und xlib rappt am Ende die libc und die lädt wieder syscalls. Also wir haben am Ende im Grunde, was man eigentlich hätte haben müssen, sind die syscalls, aber wir haben halt 5 Layers Code drüber. Es gibt eigentlich nur eine Sprache, wo Rappen Sinn macht, nämlich Java, weil wenn man da irgendwas nativ implementiert, ist es halt so unglaublich langsam, dass man es überhaupt nicht shippen kann. Also bei Java, gut, ja, okay, kann man drüber nachdenken, aber man kann Java eigentlich auch gleich vermeiden. Gut, Gerüchten zufolge soll es einen Qt-Emulationslayer um GTK Plus geben, das habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe ein Announcement gesehen. Ja, also das ist natürlich so die Höhe der Kunst. So schlimm kann man es treiben, sollte man aber nicht tun an der Stelle. Ich hoffe, das ist dann auch klar. Die Folie ist neu. XML ist der neueste Trend, nochmal ein großes Layer, um alles rumzumachen. Also besonders schön haben sich die Leute gedacht, wäre XML, wenn man damit so die GUI-Details als XML-Datei extern speichert. Ja, das heißt, man könnte dann das GUI von der Applikation dynamisch reinladen zur Laufzeit und dann könnte man sich das angucken und dann wird das geparst und untersucht und dann wird es gibt nochmal einen Layer dazwischen, wir haben es ja gerade hier gesehen, KDE ist auch mal ein Layer, was dann versucht auf Resizing zu reagieren und Layer über Layer. Besonders breitenwirkend katastrophal ist die Zusammenarbeit mit Java. Ich habe das halt mal gesehen auf www.ccc.de, da haben wir versucht einen neuen Webserver zu machen und dann ist halt die Referenzimplementierung in Apache benutzt worden, die XSLT benutzt, noch so ein neuer Trend, das ist der Translation Language. Und da hat das Rendern einer Seite eine Minute gedauert. Das heißt, man klickt und wartet einfach mal eine Minute, bis die Seite kommt und es war komplett CPU-bound. Ja, wir haben dann irgendwie versucht, kann man das vielleicht optimieren, C++-Variante benutzt, die hat dann nur noch 5 Sekunden gedauert, aber das ist natürlich immer noch eine Zumutung. Ja, also solche Techniken einfach komplett umgehen. Eins der Hauptgründe, warum XML schlecht ist, eben, dass es nicht mal für das, was es eigentlich sein soll, nämlich eine Syntax, besonders taugt. Wer sich mal mit Computersicherheit beschäftigt hat, der weiß, dass die überwiegende Mehrheit der Fehler Buffer-Overflows sind. Ja, und die entstehen dadurch, dass man vor dem Lesen eines Strings oder eines Kommandos nicht weiß, wie viele Daten jetzt kommen. Und dumme Programmierer nehmen dann halt sagen, das Größte, was ich mir vorstellen kann, sind 100, also nehmen wir mal 1000. Ja, und da kann dann nie einer mehr nehmen. Und bei XML ist es genauso, man weiß es halt nicht. Man weiß, das Tag geht auf und man weiß nicht, wie viele Daten jetzt kommen. Dadurch ist es schwierig, einen Parser zu schreiben. Also was heißt schwierig? Ich meine, es ist keine große Aufgabe, aber es mit Sicherheit die Hälfte der Parser da draußen werden Buffer-Overflows haben. Also das sind einfach so ein Fact of Life. Ja, man fragt sich, warum haben die das gemacht? Immerhin, XML kann mit wenig Aufwand rausgeschrieben werden. Das ist schon mal ein krasser Gegensatz zu DR-Encoding von ASN1. Das ist ein OSI-Standard, der in LDAP, SNMP und allen möglichen anderen Protokollen benutzt wird. Also man kann es noch schlechter machen, aber man kann es eigentlich auch besser machen und das ist die Frage, warum sie es nicht getan haben. Im Übrigen ist es so, dass ein validierender Parser in XML keine triviale Sache ist, das mal eben zu schreiben. Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Parser, die es draußen gibt, ist auch noch unvalidierend. Das heißt, die prüft nicht, ob es überhaupt eine gültige Eingabe war. Und dementsprechend ist das nicht gerade fördernd für die Softwarequalität, nicht nur von der Größe her. Also dem Trend Benutzeroberflächen dynamisch per XML zu speichern, schreibe ich hier, sollte man unbedingt Widerstand leisten. Und dementsprechend, ihr könnt es einfach mal probieren. Ich meine, das ist überzeugend, wenn man das einmal auf einem Rechner probiert und feststellt, es dauert irgendwie 10 Sekunden, bis meine Applikation startet. Im Grunde muss man da gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Ein anderer Trend, der ist jetzt schon ziemlich alt eigentlich, aber es gibt halt dynamische Programmiersprachen, die Symbole zur Laufzeit auflösen. Der Trend hat sich jetzt auch auf C und C++ übertragen in Form von zum Beispiel die Slots bei Qt werden über ein Hash, über ein String gemacht. Das heißt, bei Slot-Zugriffen wird immer eine Hash-Funktion aufgerufen. Es wird also ein Wert aus einem String berechnet und der wird dann als Index in eine Tabelle benutzt. Und dass das im Grunde überflüssige Arbeit ist, muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Es ist natürlich flexibler, wenn man das hat. Also es hat Sinn, aus Software-Engineering-Gesichtspunkten sowas zu machen, aber die meisten Techniken des Software-Engineering sind darauf ausgerichtet, dass man schnell Programme schreibt, nicht dass man gute Programme schreibt. Ja, dementsprechend ist das eine Abwägung. Und wer, was hoffentlich die Mehrheit ist, eigentlich lieber gute Programme schreiben sollte, der muss an der Stelle gucken, dass er sauber programmiert und dazu gehört eben das nicht zu benutzen. Außer es ist ein Sprachfeature. Also man kann, wenn man es als Sprachfeature hat, wie bei Dylan, da werden wir eine Bov zu haben hier von Andreas, da kann man das effizient implementieren. Aber wenn ich das in C++ nachrüste, ist das einfach schlecht. Stellt sich die Frage, was kann man denn überhaupt tun, um diesen ganzen schlechten Trends entgegenzuwirken? Der Hauptpunkt ist nur generalisieren, wenn es nichts kostet. Also wenn jetzt eine Funktion geschrieben werden muss, die irgendwas leistet, dann lieber nicht erstmal eine Funktion schreiben, die noch viel mehr leistet, wo das halt ein Sonderfall ist, was das eigentliche Problem ist, sondern man schreibt eine Funktion, die genau das kann, was gelöst werden muss. Das klingt jetzt offensichtlich, aber das ist einfach echt selten, dass Leute das machen. Sondern normalerweise stellen die Leute sich hin und denken sich, ich könnte eigentlich auch gleich ein größeres Problem lösen, ja, weil Programmierer haben eigentlich das Bedürfnis, Probleme zu lösen, die sie anspruchsvoll finden, die Spaß machen beim Lösen. Das ist nett, ja, fürs Ego und man hat bestimmt viel gelernt dabei, aber die Software wird halt nicht gut. Deswegen sollte man das vermeiden. Wenn man schon dabei ist, sollte man es gleich auf die Interfaces ausdehnen. Das heißt, man soll versuchen, lieber die Interfaces erstmal spezifisch zu schreiben, denn später eine Verallgemeinerung zu schreiben, ist einfach. Aber später aus einer Verallgemeinerung das spezifische Interface rauszuholen, ist schwer. Wenn man nun die Wahl hat zwischen einem generischen und einem spezifischen Interface, sollte man das spezifische benutzen, weil das wahrscheinlich weniger Code beinhaltet. Und man ist natürlich ganz wichtig, dass Programmierer sich auch bewusst sind, welchen Bloat sie da erzeugen. Das ist nicht ganz einfach. Ich zeige gleich, welche Tools da gibt. Weitere Ideen an der Stelle nehme ich per Mail entgegen, ja, für die nächsten Inkarnationen von diesem Vortrag. Aber das sind so die wichtigsten Sachen, die man tun kann. Das mit dem Generalisieren, da gibt es so ein paar gute Faustregeln. Ich habe hier mal eine interne Funktion genommen. Funktionen dieser Art sind typisch in großen Programmen. Also was ich damit sagen will, auch ich habe solche Funktionen geschrieben. Ja? L2str ist eigentlich offensichtlich, was sie tun sollen, nämlich ein L nehmen und ein str wandeln. L ist halt ein Long. So, das Problem ist, soll auch Hex können, andere Basen als 10, ja. Soll in der Länge limitiert sein, wie viele Zeichen rauskommen können und es soll, wenn man als Hex ausgibt, soll man sagen können, ob man gern Groß- oder Kleinbuchstaben möchte. Also man sieht, das ist ein einfaches API im Grunde, was über die Jahre evolviert ist. Da hat man halt als Print-Helper hat man im Grunde diese ganzen Fälle und deswegen haben wir uns gesagt, da machen wir das halt in die Funktion gleich mit rein. Das ist ein typischer Fall für ein aufgebohrtes API. Und darunter haben wir eine Funktion, die einfach nur einen Long nimmt und einen String rausschmeißt. Die kann halt keine anderen Basen. Da macht man halt eine andere Funktion für, wenn man das braucht. Also wenn man sich so ein typisches Programm ansieht, stellt man fest, Hex braucht eigentlich fast keiner. Ja, es macht also Sinn, das in einer eigenen Funktion zu machen. Ein guter Test, ob das Interface zu generisch ist, ist, wenn man jetzt die Namen der Argumente weglässt. Ich habe das darunter mal gemacht. Und wenn man dann noch erkennen kann, was die Funktion überhaupt tut und was die einzelnen Argumente sind, dann ist das Interface nicht zu generisch. Bei L2str fällt das schon echt schwer. Ja. Bei dem unteren ist es klar. Einfach, wir haben einen Car-Pointer und einen Long. Und das sollte das Ziel sein. Das ist übrigens eine echt wichtige Grundlage beim Programmieren. Ja, Programmierer haben im Grunde nur zwei beschränkte Ressourcen. Einmal ihre Zeit und einmal ihr Gehirn, ihre Gehirnkapazität, ihr Gedächtnis. Und deswegen sollte man versuchen, so zu programmieren, dass man sowohl Zeit als auch Gehirnkapazität spart. Ja, also der eine Weg ist natürlich, dass man schön Kommentare macht. Da muss man sich nichts merken. Aber man sollte unabhängig von den Kommentaren auch darauf achten, dass der Code auch ohne Kommentare verständlich ist. Ein typischer Trend bei großer Software ist, dass man im Laufe der Jahre patchen da verschiedene Leute dann rum und die Kommentare stimmen einfach nicht mehr. Ja, sowas passiert. Ist natürlich vermeidbar, aber sowas passiert. Und deswegen ist es wichtig, dass der Code auch ohne Kommentare stateless zu parsen ist, wie man sagen würde als Linguist. Also, dass man nichts sich gemerkt haben muss, um den Code zu verstehen. Deswegen ist wichtig, dass die APIs minimal sind. Mit den spezifischen Interfaces, die man zuerst schreiben soll, Da meine ich eben, wenn man jetzt die Wahl hat hier zwischen diesen beiden Funktionen, dann würde man, wenn man nur ein Long einfach mal formatieren muss, einfach nur die zweite Funktion schreiben und benutzen. Und wenn man später was mehr braucht, dann kann man es immer noch nachrüsten. Das Hauptproblem ist, dass man am Anfang von seinem Programmierprojekt normalerweise überhaupt nicht verstanden hat, was man da programmieren soll. Man hat so eine ungefähre Vorstellung. Das liegt gar nicht an den bösen Programmierern, sondern viele Kunden wissen einfach auch gar nicht, was sie haben wollen. Ja, die wissen es einfach nicht. Man programmiert irgendwas, dann sagen sie, ja, das ist ja schon nicht schlecht, aber eigentlich wollte ich noch. Ja, ich meine, sowas passiert. Deswegen soll man gar nicht davon, von der Illusion ausgehen, dass man am Anfang weiß, was man tut. Man schreibt also erstmal, was man exakt braucht und später kann man immer noch generalisieren. Der typische Hergehensweg von so einer Software ist, dass man am Anfang das Problem noch nicht verstanden hat, dass man Funktionalität implementiert, die man später überhaupt nicht braucht. Dabei geht Zeit verloren, das ist schon mal schlecht, aber das API kann man auch nicht mehr ändern, denn da könnte sich irgendjemand drauf verlassen. Ja, das ist besonders bei verteilten Projekten ist das sehr schwierig. Da kann man nicht sagen, wir schmeißen jetzt das API weg. So ein Schlüsselerlebnis von mir war mal auf der Vim-Mailingliste. Ja, Vim ist ein VI-Clone, ein Editor. Da gibt es eine Mailingliste, wo sich die Leute eines Tages einig waren, dass VI zu groß ist. Ja, Vim ist einfach zu groß. Und dann ging die Frage rum, was könnte man denn rausschmeißen? Und zu jedem Feature kam unter irgendeinem Stein jemand hervorgekrochen und meinte, nein, also das ist ja unbedingt nötig und das geht ja gar nicht, das kann man also nicht wegnehmen. Im Nachhinein APIs zu verkleinern ist so gut wie unmöglich. Ja? Deswegen kleine APIs, keine generischen, sondern spezifische Funktionen, gar nicht erst in die Gefahr kommen, mit Leuten verhandeln zu müssen, die sich auf generische APIs eingeschossen haben. Wenn man jetzt doch mal ein API erweitern muss, ja, was ja vorkommt, dann sollte man nicht bestehende Funktionen mächtiger machen, sondern eine zweite Funktion drumherum machen. Denn der Linker kann unbenutzte Funktionen mit Einschränkungen rausschmeißen. Wenn ich jetzt meine bestehende Funktion mächtiger mache, hat es erstens den Nachteil, dass ich an allen Stellen, wo die aufgerufen wird, die neue Mächtigkeit irgendwie nochmal ein Komma Null dahinter oder so machen muss. Ich muss also viel Code anfassen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich auch für Projekte, die die neue Funktionalität gar nicht brauchen, trotzdem die Codegröße verändere. Jetzt mal ein bisschen Realitätsabgleich, um zu sehen, was macht denn der Compiler und der Linker für mich. Ich habe hier also ein bisschen Code immer geschrieben, da kommen jetzt 3-4 Folien. Und die Frage ist, schmeißt der Compiler den unbenutzten Code weg? Ja, ich habe hier Funktion foo, bar und main ruft halt nur bar auf, das heißt foo ist unbenutzt. Und das compile ich dann mal, gucke mir an, welche Symbole drin sind und stelle fest, foo ist in dem Objektfall. Das geht nicht weg, wenn ich minus o sage. Ja, der Compiler weiß, dass die Funktion unbenutzt ist, aber sie könnte in einem externen Modul referenziert sein. Daher schmeißt der Compiler das nicht raus. Also der Compiler schmeißt den Code nicht weg. Schmeißt denn der Linker vielleicht den Code weg? Da habe ich wieder zwei Dateien gemacht, ja, weil der Linker arbeitet eben nicht auf Objektebene, sondern kann immer nur eine Datei als kleinstes Maß haben, eine Objektdatei. Deswegen habe ich hier zwei Objektdateien. In dem ersten habe ich eine Character-Konstante definiert, die beinhaltet eben Bloat, ja, und im zweiten Objektfall habe ich ein Hallo Welt. Jetzt compile ich die beiden mit dem Compiler und gucke, ob Bloat auftaucht und es taucht auf, obwohl die Konstante überhaupt nicht referenziert wurde. Also auch der Linker schmeißt den Code nicht weg. Selbst wenn er nicht benutzt ist. Der Linker kann es ja sehen, ob der Code benutzt ist. Er schmeißt ihn trotzdem nicht weg und das hat einen Sinn. Früher hat man absichtlich Pages mit Nullen in seine Projekte reingetan, damit man dann im Binary rumpatchen kann. Das ist seit 20 Jahren obsolet, das macht kein Schwein mehr. Aber der Linker, genau das gleiche Problem wie bei generischen APIs, das kann man jetzt nicht wegnehmen, weil sonst kommen irgendwelche Leute von irgendwelchen Großrechnersystemen und heulen auf Mailinglisten rum, das geht also nicht. So, was ist denn, wenn man Shared Libraries verwendet? Ja, Shared Libraries ist meines Erachtens die eine Technologie, die am meisten Schaden angerichtet hat in der Softwareindustrie, weil der Programmierer nicht mehr sieht, was er für ein Bloat erzeugt. Die KDE-Programme, die hier gerade gelinkt wurden, wenn man die mal statisch linkt, kommt man auf mehrere Megabyte Code. Und das ist vielen Leuten einfach überhaupt nicht bewusst. Ja, die sehen, oh, mein Programm, 3 Kilobyte, Hallo Welt-Applikation mit KDE. Weit gefehlt. Das Problem ist, der Bloat ist ja immer noch da, der ist nur nicht in dem Hauptprogramm drin. Der ist eben in der Shared Library drin. Und der verschwendet Plattenpads. Moderne Betriebssysteme haben On-Demand Loading und Paging. Das heißt, nur die Seiten, die tatsächlich angefasst werden, werden auch reingeladen. In dem Deibwitze-Vortrag, den ich hier in, weiß ich nicht, heute Nachmittag irgendwann um drei oder so halte, da zeige ich mal, dass auch das mit dem Paging nach hinten losgehen kann. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich ein großes Projekt schreibe und ich linke eine riesen Library rein, die ich gar nicht benutze, dann wird die auch nicht in RAM geladen. Ja, das ist also im Grunde was Gutes, aber letztendlich beruhigt es nur dem Bloat-Programmierer das Gewissen, denn der Platz ist ja nach wie vor verschwendet, der wird nur nicht in RAM geladen. Ja, auf der Platte ist der Platz immer noch weg und das muss man auch optimieren wollen. Weil eines Tages könnte es einfach mal sein, dass jemand eine Set-Top-Box schreibt, ja, eine Set-Top-Box programmieren muss, die Hardware darauf und will einen Webbrowser drauf portieren und stellt fest, oh, der ist aber schön klein, das sind ja nur 5 Megabyte. Ja, und dann guckt er mal, oh, die ganzen Libraries, das sind nochmal 30 Megabyte, platzt nicht. Ja. Also es macht Sinn, den Plattenplatz zu optimieren, auch wenn Platten heute eigentlich billig sind. Zu dem On-Demand-Loading muss noch gesagt werden, dass die Page-Granularität plattformabhängig groß ist. Auf Intel ist sie 4 Kilobyte groß. Das heißt, wenn ich von einer Page nur ein Byte benutze, ist die gesamte Page geladen in den Speicher. Das ist besonders bei Datensegmenten schlecht. Ja? Wenn ich also lauter große Arrays definiere und dazwischen einen Integer und den benutze ich dann, dann ist die ganze Page drin, wo der Integer drauf ist. Das heißt, ich habe fast 4K verschwendet für 4 Byte Integer. Also das On-Demand-Loading hilft zwar, aber es ist nicht wirklich eine Lösung. Ja, das System kann eben nur auf Page-Ebene mit Speicher umgehen. Ja, was ist, wenn man statisch linkt? Es gibt einen Fall, wo der Linker eben doch unreferenzierte Objektdateien nicht reinlinkt und das ist, wenn man eine .a-Datei hat. Ja, das heißt, wenn man eine statische Library erzeugt und die dann linkt, dann schmeißt der Linker tatsächlich Objektdateien nicht in das Projekt rein, die in der Library sind, aber nicht referenziert werden. Das ist auch der Grund, warum die DALT-Lib ursprünglich nur als statische Bibliothek gedacht war. Inzwischen gibt es auch einen dynamischen Loader, der ist noch nicht wirklich produktionsreif, aber im Grunde ist es so, statische Bibliotheken sind so das einzige Medium beim Programmieren, wo man davon ausgehen kann, dass der Linker auf meiner Seite ist. Kommen wir zu den spezifischen Routinen. Das bezieht sich natürlich nur auf Situationen, wo man nur einen Teil der Funktionalität benutzt. Ja, also wenn ich ein generisches API habe, wo es überhaupt keine spezifischere Variante gibt, dann ist ja klar, betrifft nicht. Aber ein paar Beispiele dafür sind zum Beispiel allog-a und malloc. Allog-a ist so eine Sache, die kennen viele Leute gar nicht. Das ist im Grunde wie malloc, nur dass man nicht free darauf sagt, sondern wenn die Funktion sich beendet, wird der Platz automatisch freigegeben. Der wird auf dem Stack adduziert und nicht auf dem Heap. Allog-A ist in keinem Standard drin, aber ist seit Version 7 von Unix überall dabei und es gibt sogar für Windows, das heißt, es ist hinreichend portabel. Und der Punkt ist eben auch, dass malloc irgendwelche Datenstrukturen im Hintergrund verwalten muss, während Allog-A eine Subtraktion auf ein Register ist. Also ist Größenordnung schneller. Ansonsten, ja, was ich habe, str-k und str-str, das soll nur so den Ansatz rüberbringen, wenn ich nur ein Zeichen suche, dann nehme ich nicht die Routine, die den ganzen Substring suchen kann. Sowas eben. Ich meine, im Grunde ist es ja offensichtlich, aber viele Leute machen es halt falsch. Q-Sort und B-Search, ja, wenn man nur kleine Datenbestände hat, wie eine Symboltabelle mit 100 Symbolen, dann muss ich da keine unglaubliche Datenstruktur mir ausdenken, sondern nehme ich ein Array und benutze Q-Sort aus der C-Library. Das ist eigentlich generell für Optimieren ein guter Rat, nicht nur für Größenoptimierung, man optimiert für den Normalfall, nicht für den schlechtesten Fall. Außer man ist Realtime-Programmierer. Da gibt es in diesem Raum vielleicht einen oder zwei, ich weiß nicht, wie hier die Forschungsschwerpunkte vergeben sind an der Uni, aber das ist echt selten, dass Leute tatsächlich sich um den Worst Case Gedanken machen müssen. Ja, das braucht man für Robotersteuerung, wenn der Arm dann ein bisschen später kommt, ist das Auto kaputt, ja, dann braucht man das, aber für normale Programme ist es egal. Und da guckt man sich an, der Normalfall ist, das sind 100 Einträge, nicht 10.000. Ja. Und da benutzt man Arrays für. Arrays sind ganz hervorragend. Der Code ist leicht verständlich und der ist weniger fehleranfällig als bei Listen und Bäumen, weil es gibt keine Pointer, die ins Leere zeigen können. Man kann sie prima vergrößern und verkleinern mit Realloc. Also die ganzen Operationen, die man normalerweise braucht auf so einen Datenbestand, sind einfach da. Und sie funktionieren seit 30 Jahren. Es gibt Bücher, wo drin steht, wie man das macht. Also es gibt im Grunde keinen Grund, außer dass man das mal probieren möchte, irgendwie eine große Datenstruktur zu schreiben. Oder man hat tatsächlich ein Problem, wo das notwendig ist, aber das ist so selten, das wird den meisten einfach nie begegnen in ihrem Leben. Ja, ich habe mal eine Suchmaschine programmiert, die Volltextsuche macht auf Webseiten. Und da habe ich auch Arrays benutzt. Also ich habe es versucht mit den Bäumen, aber das ist im Normalfall tatsächlich auch nicht wirklich schneller, außer in wenigen Fällen. Also es macht Sinn, Arrays zu benutzen. Vor allem dadurch, dass die Daten im Speicher hintereinander liegen, kann man auch Effekte vom Cache nutzen. Ja, während die, wenn die überall verteilt sind, der Cache liest immer Cache-Lines. Das sind auf heutigen Prozessoren so 32 Byte, vielleicht 64, vielleicht 16, ja, Größenordnung. Wenn ich ein Byte lese, dann liest er die ganze Cache-Line. Packt die alle in Cache, weil der Cache hat auch sowas wie Pages. Er hat auch eine kleinste Granularität auf Speicherebene, wo er cachen kann. Das heißt, wenn die Daten hintereinander liegen, habe ich da Vorteile. Zu dem Bloat, welchen man erzeugt, habe ich hier mal ein Beispiel gemacht. Das ist ein Hallo Welt in C++, wo ich einen String habe und den einfach ausgebe. Und wenn ich das statisch linke mit einer halbwegs aktuellen glibc und einem halbwegs aktuellen gcc, komme ich auf fast 400 Kilobyte für ein Hallo Welt. Wer Lust hat, kann sich das mal ansehen mit dem Map-File. Man kann dem Linker sagen, man möchte einen Map-File haben. Dann sieht man, welche Symbole alle reingelinkt wurden und dann kriegt man eine Krise. Das geht über zig Seiten. Also Paging hilft auch nur, wenn man die Funktionen nicht tatsächlich referenziert. Das kommt häufig vor in großen Projekten, dass man irgendein Subsystem hat und man hat da eine Methode zum Initialisieren. Und die ruft man auch auf, wenn man das Subsystem gar nicht benutzt. Ja? Dann wird der Code für diese Routine trotzdem reingeladen und ausgeführt. Und der Linker kann sie nicht rausschmeißen. Also so On-Demand-Initialisierung ist auch eine sinnvolle Angelegenheit an der Stelle. Also das ist so praktisch der Worst Case für eine Konsolenapplikation, 400k auszugeben, nur weil sie Foo ausgibt. Das ist schon echt hart. Dann vorhin Alloc-A habe ich gesagt, Malloc muss man wie eine teure Operation behandeln. Es ist so, dass in heutigen libcs die Leute echt viel Zeit aufgewendet haben. Es gibt eigene Forschungsbereiche über Memory Management und Garbage Collection, um Malloc schnell zu kriegen, weil die Leute alle damit asen. Wenn man jetzt Malloc mal wie eine teure Operation behandelt, ich habe hier mal eine kleine Shared Library geschrieben, die Mallocs zählt. Ja? Was sie tut, ist einfach ein Malloc exportieren, was das libc-malloc aufruft und mitzählt, wie oft es aufgerufen wurde. Und am Ende halt sagt, wie oft Malloc aufgerufen wurde. Die LD-Preload ist so ein Hack mit dem dynamischen Linker, das muss man jetzt nicht verstehen. Was es halt tut, ist, dass diese Library aufgerufen wird und dass die zur Symbolauflösung vor der C-Library benutzt wird. Ja, das heißt, wenn das Programm Malloc aufruft, ruft er dieses Malloc auf. Dann habe ich mal Grip aufgerufen, das ist ein GTK-Programm, ein CD-Grabber, mit dem habe ich nichts gegrabt. Ich habe den aufgerufen, sofort beendet und man sieht 20.000 Malloc-Aufrufe für nichts. So, der macht nichts in der Zeit, der macht ein Fenster auf. Und das ist noch ohne XML, ja, mit XML, wenn es vielleicht 100.000. Also, man muss im Grunde davon ausgehen, man muss mit Malloc arbeiten, als wenn es teuer wäre. Und das ist so ein gutes Zeichen, wo ich gesagt habe, es kann alles nicht wahr sein. Aber so ist das. Guckt es mal mit euren Programmen an, die Folien sind im Netz, das ist ja kein Trick. Das ist so. Qt ist da nicht weniger schlimm. Wenn man jetzt schon APIs sagt, ich habe ja gesagt, wir sollen gucken, dass wir die APIs, die wir selber entwickeln, dass wir versuchen, gute APIs zu machen. Und um mal zu zeigen, mit welchen schmerzhaften APIs wir so umgeben sind, habe ich hier mal Open genommen. Open Standard System Call unter Unix, um eine Datei zu öffnen. Ja, in diesem Fall eine Datei zum Schreiben öffnen. Und ich möchte sie erzeugen, wenn sie noch nicht da ist. Ja, also man sieht, Open ist ein generisches Interface, der kann viele Sachen machen und ich muss zusätzlich spezifizieren, was ich denn genau gemacht haben will. Open sieht so aus und nicht wie darunter, weil das ein Syscall ist und weil Syscalls so funktionieren, dass man in ein Register schreibt, welchen Syscall man haben will und dann springt man in das System. Und das System hat dann eine große Liste von Abfragen, um festzustellen, welcher Syscall denn jetzt gemeint ist. Bevor man auf die Idee gekommen ist, es über Tabellen zu machen, hat man da tatsächlich viele If-Anfragen gehabt im ursprünglichen Unix und deswegen musste man da die Anzahl der System Calls runter optimieren. Deswegen sieht Open so aus. Aber vom API-Standpunkt her ist es schlecht. Ein API, wo ich spezifiziere, was ich genau gemacht haben will, also welche Art von Operation ich haben will, ist im Grunde ein schlechtes API. Unten so könnte das aussehen. Ja, man fragt sich, warum sieht es nicht so aus? Tja, Geschichte, Legacy, aber wenn man neue APIs macht, sollte man versuchen, sich möglichst triviale APIs auszudenken. Das ist der vorhin erwähnte Buffer-Overflow hier. In diesem Fall overflowt er nicht, aber was hier getan wird, ist eben ein Buffer, wo ich einen kleinen String reinschreiben möchte. Ich habe hier mein alternatives API. Die alternativen APIs habe ich mir jetzt nicht ad hoc ausgedacht, sondern das ist zufällig eine Library namens libofat von mir, die ich in DietLibc erwähne. Das sind auch Wrapper, insofern sind sie im Grunde auch schlecht, aber um mal zu zeigen, wie ein gutes API-Design aussieht. Das API hat sich Daniel Bernstein ausgedacht, das ist der Pumail-Autor, den kennt vielleicht der ein oder andere. Ich fand, da kann man viel von lernen, weil so sollte eine API im Grunde aussehen. Ja, der Funktionsname sagt, was getan wird. Und es ist mit diesem Code, mit diesem API schwieriger, einen Buffer-Overflow zu erzeugen, als keinen zu erzeugen. Und das ist meines Erachtens die Lösung für Buffer-Overflows. Wenn es dem Programmierer leichter gemacht wird, ohne Buffer-Overflows zu programmieren als mit, dann wird er auch keine machen. Ja, die gehen ja, Programmierer sind ja nicht bösartig. Man muss ihnen nur ein bisschen helfen. Das nächste große Problem, wenn Leute anfangen, an ihrem Code rumzuoptimieren, ja, der ist zu langsam, da muss ich jetzt optimieren, da sollte man messen. Nicht irgendwie rumspekulieren, sondern messen. Es gibt da Tools für. Und es ist auch nicht grundsätzlich schlecht, Speicherplatz für Performance zu opfern. Also es gibt Fälle, wo das Sinn macht. Und diese Fälle kann man mit gprof finden. Gprof ist bei der GNU-Toolchain dabei. Es gibt auch einen prof als Nicht-GNU-Variante bei irgendwelchen Unixen, aber wenn ihr auf Linux sagt, bei Linux gibt es gprof, gibt dazu eine Man-Page, lest die durch, benutzt die. Was gprof tun kann, ist Code instrumentalisieren. Ja, der tut da anderen Code rein, der dann guckt, welche Funktion wurde wie häufig aufgerufen, wie viel Zeit hat es gebraucht, bis diese Funktion wieder verlassen wurde im Durchschnitt und maximal und so. Das heißt, man kann sein Programm damit compilen, mit Profiling-Support und gprof sagt dann, welche Stellen am meisten Zeit verbraten haben. Das ist also perfekt, wenn man wissen will, wo macht es Sinn, Speicherplatz für Performance zu opfern. Ja? Wie bitte? Ja, genau. Also wenn man sowas abwägen muss. Ja, dann gibt es noch ein paar weniger bekannte GCC-Optionen. Minus groß O klein s ist im Grunde wie minus O 2. Nur, dass die Optimierungen weggelassen werden, die per Default Speicherplatz opfern, um Performance zu kriegen. Das heißt, man kann im GCC sagen, er soll diese Optimierung nicht machen und man kann dann, nachdem man gprof benutzt hat und gesehen hat, wo Sinn macht, kann man die da anschalten selektiv. Dafür ist das da. Andere Option, und mit Framepointer ist so eine Sache, die bringt vor allem bei 386er was. Auf Spark bringt die zum Beispiel gar nichts, auf anderen MIPS zum Beispiel bringt sie auch ein bisschen was. Minus M CPU gleich die 386 ist wieder auch nur für Intel-Architekturen. Es ist so, dass moderne Prozessoren langsamer performen, wenn man den Beginn einer Funktion und von einem Sprungziel auf den Beginn einer Cache-Line legt. Ja, was geht jetzt hier also tut? Normalerweise ist lauter 0 Bytes einfügen, lauter 0 Instruktionen, die nichts tun. Damit dieses Alignment stimmt, ja, Alignment ist das Stichwort dazu. Und das kann man abschalten, indem man sagt, das ist ein 386er, weil da hat es nichts gebracht, diese Optimierung. Also das gibt so lauter Sachen. Die GCC Manpage ist, weiß ich nicht, 150k groß, das, wenn man Wochenende Zeit hat, ja, schlage ich vor, lest euch das mal durch. Da gibt es viel zu lernen. NM habe ich vorhin schon benutzt bei dem Beispiel, um festzustellen, ob ein Symbol im End-Binary reingelinkt wurde. Object-Dump kann man angucken, kann man benutzen, um die Symboltabelle sich anzusehen. Und Object-Dump kann auch disassemblieren. Wer sich dafür interessiert, welchen Code sein Compiler erzeugt, im Nachhinein, der kann Object-Dump benutzen. Kommen wir zu Inline-Funktionen, auch so eine typische Sache, die viele Leute nicht realisieren. Ich habe hier mal Code geschrieben, der hat halt eine Inline-Funktion foo und ruft die dann einmal in bar auf. Ja? So, was mache ich danach? Ich compile das und gucke mir an und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass foo trotzdem auftaucht als Symbol. Ist ja inline. Ja? Inline heißt, der Compiler möge, wenn es aufgerufen wird, nicht die Funktion aufrufen, sondern den Code der Funktion reinkopieren, also wie ein Makro. Tut er aber nicht. Also er kopiert zwar den Code rein, wenn ich mir das mit Object-Dump ansehe, stelle ich das fest, aber er macht auch eine Instanz der Funktion foo nochmal daneben in das Objekt rein. Und das liegt daran, dass man in C auch Pointer benutzen kann, um Funktionen aufzurufen. Ja, man kann Zeiger nehmen, kann die auf die Funktion zeigen lassen. Also es gibt für all das gute Begründungen. Es ist nicht so, dass GCC geschrieben wurde, um Programmierer zu ärgern, will ich damit sagen. Sondern es gibt gute Gründe dafür. GCC weiß nicht, ob diese Funktion von außen vielleicht nochmal aufgerufen wird zum Beispiel oder über Pointer. Und deswegen ist das Symbol nochmal drin. Wenn man das verhindern will, dann benutzt man Static Inline. Static ist so eine Sache, die meisten C-Bücher erklären das im Grunde nicht sinnvoll, was Static eigentlich tut. Das ist im Grunde der Unterschied. Static gibt es auch für Nicht-Inline. Das bedeutet im Grunde, dass die Funktion nur aus diesem Objektfile aufgerufen werden kann. Wenn man dem Compiler sagt, dass das so ist, dann kann er auch feststellen, die wird nicht aufgerufen. Ja, der Compiler kann an der Stelle überhaupt wissen, ob die Funktion überflüssig ist oder nicht. So, ich habe sie jetzt static inline deklariert und mache das gleiche nochmal und stelle fest, jetzt taucht foo nicht mehr auf. Der Umgang mit static macht nicht nur Sinn, um Platz zu sparen, sondern es macht auch Sinn, um den Namespace sauber zu halten. In großen Projekten, wenn viele Leute zusammenarbeiten und alle Leute ihre Funktion doit nennen, dann gibt es da Clashes, völlig klar. Und static ist genau da, um das zu verhindern. Ich nenne das hier mal praktischen Umweltschutz im Namespace. Gewöhnt euch das an. Habe ich noch mal eine extra Folie zu alloc A. Das ist eben auf dem Stack. Ja, das heißt, der Stack wird beim Ende der Funktion automatisch freigegeben. Man muss da nichts manuell machen. Das hat auch den Vorteil, dass man es nicht vergessen kann. Ja, das macht eben immer der Compiler. Malloc macht irgendwelche unglaublichen Datenstrukturen und vor allem muss er Logs pflegen. Ja, heutige Malloc-Implementierungen müssen ihre Datenstrukturen locken für Prozesse, die Multithreading benutzen. Alloc A muss das nicht tun, weil jeder Thread seinen eigenen Stack hat. Das heißt, er kann einfach abziehen. In C++ ist das besonders böse, weil sich malloc gewöhnlich hinter new verbirgt. Also das sieht man gar nicht so. Wenn man jetzt grep benutzt, um nach malloc zu gucken, sagt man, oh, mein C++-Programm alloziert gar nichts. Das stimmt natürlich nicht. Deswegen ist C++ gefährlich an der Stelle, weil es halt Komplexität und Bloat vor dem Programmierer verbirgt. Der Rest der Folien führt jetzt diese Library vor. Ich zeige nur kurz die Interfaces, ja, um zu zeigen, was wir da drin haben. Der Name kommt daher, dass man sie dann mit Low-Fat dazulinken kann. Das fand ich ganz lustig, so als kleinen Pun. Es gibt bei GNU eine Library, die heißt libiberty, damit man sie mit Liberty dazulinken kann. Ähnlicher Witz, ja. Habe ich gedacht, mache ich auch. Ja, warum will man das haben? Weil die APIs halt besonders schön sind. Ich habe hier, also die meisten Funktionen sind auch in der libc drin. Nur man sieht, hier sieht man zum Beispiel, die Funktionen in der libc liefern einen Pointer zurück. Und wenn nicht gefunden wurde, liefern die halt 0 zurück. Das heißt, man muss immer einmal mehr prüfen. Und es gibt im Grunde keinen Grund, warum der nicht den Index zurückgeben sollte. Außerdem ist die Reihenfolge der Argumente sauber. Ich empfehle übrigens an der Stelle mal die libc genau anzusehen. Da gibt es zum Beispiel eine String-Funktion namens String-Copy und da gibt es auch eine Variante, wo man die Länge angeben kann, die heißt String-End-Copy. Und die Semantik von der Funktion ist anders, als die meisten Leute denken. Ja, also die libc hat durchaus Funktionen, die zwar Sinn machen, aber die aus historischen Gründen einem auf den Fuß fallen, wenn man sich darauf verlässt. Zum Beispiel String-End-Copy ist nicht gesagt, dass der String am Ende 0 terminiert ist. Ja, wenn es nicht gepasst hat. Sowas zum Beispiel. Das heißt, man kann sich im Grunde nicht darauf verlassen und muss es eh selber machen. Also Leute, die portable Software schreiben, haben dann gewöhnlich nochmal eigene Versionen von diesen Funktionen, wenn man sich eben in der libc gewöhnlich nicht darauf verlassen kann, wie die sich jetzt genau verhält. Und wenn man statisch linkt, ist es so, dass die Funktionen aus der libc auch nicht reingelinkt werden, wenn man sie nicht benutzt. Ja? Also es macht schon auch Sinn. Ja, hier ansonsten ist API relativ klar. String-Funktion, gut, hat auch jeder schon mal gemacht, aber es geht halt darum, auch ein klares und durchgehaltenes API zu definieren. Also der Return-Wert ist immer ein Int. Bei den String-Routinen der libc ist das nicht so, da fragt man sich echt, auf was für Drogen die gewesen sind, aber das ist wahrscheinlich auch BSD, LSD, naja. Die Formatierroutinen habe ich schon gezeigt, hier gibt es vielleicht noch eine Kleinigkeit sozusagen. Wenn man als Zielpointer 0 übergibt, dann geben diese Formatierroutinen zurück, wie viel Platz man gebraucht hätte. Ja, ansonsten der Rückgabewert ist immer die Länge, wie viel Bytes geschrieben wurden. Man kann halt auch einen Nullpointer übergeben und so im Vorhinein feststellen, wie viel Platz man braucht. Wieder um Buffer-Overflows zu verhindern. Gut, ansonsten U-Long heißt halt unsigned, X-Long ist halt ein Hex, 8-Long ist Oktal. Also man sieht, kann im Grunde das gleiche wie diese Monsterfunktion aus der Dalt-Libse, die ich vorhin genannt habe, L-Tuste. Aber halt verteilt auf mehrere Funktionen. Scan ist das Gegenteil, da gibt man halt einen String rein und kriegt also sozusagen eine Zahl als String-Repräsentation und kriegt dann das geparsed zurück. gut, also es hat jetzt hier keinen tieferen Sinn, das muss man nicht alles ansehen, aber ich wollte sagen, so können APIs aussehen. Das war dieses Open Write, habe ich vorhin schon als Beispiel gehabt. Kann man natürlich ausdehnen. Und im Grunde, wenn man sich mal Code angesehen hat, der diese Libraries benutzt, dann muss man keine Dokumente lesen, um zu verstehen, was der tut. Weil es einfach von den Namen schon halbwegs offensichtlich ist. Stralloc ist so der größte Teil der Library, das sind die Strings, die von alleine wachsen. Das hat auch praktisch jeder schon mal gemacht. Es geht nur darum, diese API ist eben an der Stelle eigentlich auch besonders nett, in meinen Augen. Gut, das war eigentlich auch schon der Vortrag. Im Grunde, die Botschaft ist immer, sich bewusst zu sein, welchen Code der Compiler da gerade generiert. Es ist eigentlich nicht schwer, kleine Software zu schreiben. Man darf nur auf die drei, so der Teufel ist eben im Detail und lockt ein bisschen, ja, und sagt, schreib lieber generisch und vielleicht wirst du reich und berühmt, wenn jemand deine Library benutzt. Das passiert halt nicht. Ja. Da muss man eben die Kraft haben, an der Stelle Nein zu sagen. Und eben immer schön profilen. Ja. Die Folien werden im Web sein. Ich weiß nicht, ob ich die auch irgendwo abgeben kann. Das wird mir wahrscheinlich gleich die Organisation sagen. Ansonsten lade ich euch ein zum DITLIBC-Vortrag nachher. Und wenn noch Fragen sind, dann jetzt. Ja? Nein, man kann sich sicher sein, da PHP in C geschrieben wurde, dass die gleichen Fehler da auch gemacht wurden. Und das kann man bei PHP besonders gut sehen. Nee, PHP ist natürlich in C geschrieben, das ist ein C-Source-Code. Man kann in PHP dann programmieren, aber das wird von C-Code interpretiert. Und dadurch, dass PHP es geschafft hat, in den verschiedenen Versionen Faktor 20 Performance-Gewinn zu bringen und Faktor 5 größer zu werden, kann man sich vorstellen, dass die genau die gleichen Probleme haben. Also im Zweifelsfall kann man natürlich die Konzepte übertragen. Nur interpretierte Sprachen haben normalerweise nicht das Ziel, dass sie besonders effizient mit Ressourcen umgehen, sondern die haben das Ziel, dass man möglichst schnell in ihnen programmieren kann. Ja, Perl hat nicht den Sinn, die schnellste Sprache zu sein, sondern Perl und PHP werden benutzt, damit halt ein im Grunde ungeschulter Programmierer schnell mal eben was hacken kann und nicht wissen muss, was ein Compiler ist. Ja, das schreibt es halt rein, ruft es auf und dann läuft es eben. Und das ist praktisch die Antithese zu kleiner Software. Ist eben, man sagt, wichtig ist, also ich sage ja hier, wichtig ist, dass die Software am Ende taugt. Ja, und die meisten Leute sagen aber, wichtig ist, dass man schnell darin programmieren kann. Ja, Java ist auch schlecht, keine Frage. Aber der Punkt ist, jemand, der PHP im halben Jahr lernen kann, kann auch C im halben Jahr lernen. Denn C ist nicht schwierig, C ist nur alt. Ja, alt heißt ja nicht, dass es jetzt besonders schlecht ist. Das heißt, der Punkt ist, wenn du jemanden hast, bei dem du sagst, du nimmst dir die Zeit, den ein halbes Jahr zu schulen, in dem halben Jahr kann der in C genauso produktiv sein. Und die Programme laufen an Faktor 10 schneller. Also das ist einfach so, dieses Argument ist immer so ein bisschen... Weiß ich nicht, natürlich kann man sagen, das ist ein Webdesigner, den hat irgendwie die lokale sonst was Akademie geschult und der kann halt nichts anderes. Aber das ist genauso wie wenn man sagt, die Leute können halt nur Word, das stimmt halt auch nicht, ja. Also ich kenne zum Beispiel eine Sekretärin, die hat in 2 Wochen Tech gelernt und schreibt mir jetzt verschlüsselte Briefe mit Mut. Also es geht einfach. Die hat noch nie vorher Unix gesehen. Das stimmt einfach nicht, diese Argumentation basiert auf der Annahme, es sei schwierig C zu lernen. Und die Erfahrung sagt, es ist nicht so. Also natürlich ist es klar, wenn man PHP gelernt hat, ist man darin produktiv, ja. Man kann auch in C produktiv sein. Na, weil er ein Professor ist, der hat eine Lernsprache gebraucht. Genau. Ja, keine Frage. Na und? Guck mal, es gibt so zwei Sachen, die falsch sind. So, die erste ist, es ist alt, deswegen ist es schlecht. Und es gibt eine, die sagt, die ist neu, deswegen ist es schlecht. Stimmt einfach beides nicht. Muss man sich ansehen und sagen, für diese Anwendung ist es gut und für die andere ist es schlecht. Also es gibt halt Leute, die sagen, das ist jetzt der neueste Trend, das muss jetzt gemacht werden. Dem sollte man nicht hinterherlaufen. Genauso wenig kann man sagen, das ist alt und stabil und deswegen benutze ich das jetzt weiter. Das ist genauso falsch. Also es kommt auf die Anforderungen an. Und natürlich kann man auch in C dynamische Webseiten generieren und die sind dann auch schnell gemacht. Also die Suchmaschine, die ich vorhin erwähnt habe, hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert zu entwickeln, inklusive einem E-Mail-System, was dann halt Mails rausgeschickt hat mit den Suchergebnissen nachts. Ja. Und ein halbes Jahr ist nicht viel für eine Suchmaschine, wenn du darüber nachdenkst. Ja. Also ich habe im Übrigen, das ist vielleicht eine Anekdote an der Stelle, ich habe damals ein Stück Code nicht selbst geschrieben, nämlich die User-Datenbank. Da habe ich BerkeleyDB für benutzt. Weil ich dachte, auch na, das wird schon gehen, das gibt es seit 30 Jahren. Ja. Das war der Grund, der einzige Instabilitätsfaktor in dem gesamten Teil. Ich programmiere seit 15 Jahren. Aber ich meine, das ist eine Frage, man kann das alles lernen, indem man die Fehler einmal macht, oder man kann es lernen, indem man sich erklären lässt. Und meine These ist, man kann sich es auch erklären lassen. Also ich habe jetzt 15 Jahre irgendwie rumprogrammiert und habe halt viele Fehler gemacht und daraus gelernt, aber das heißt nicht, dass der einzige Weg ist. Im Gegenteil, deswegen laufe ich auch rum und mache hier Folien wie diese.
Ja. Es ist schnell, plötzlich mal eine kleine grafische Oberfläche zu machen. Unter KDE macht sich ganz angenehm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man sollte bitte Wert legen auf Programmgröße, dann als, ich sage jetzt mal, Excel als ausführbare Datei. Was ist denn so eine praktische Erfahrung, wenn man Dinge berücksichtigt, die du hier angesprochen hast? Wo kommt man raus? Was sind dort Faktoren, die sich erreichen lassen in Codegröße und Geschwindigkeit?
Na, das hängt natürlich von der Anwendung ab. Also man kann, weiß ich nicht, ich greife jetzt ein bisschen vor, ich habe mal einen Webserver geschrieben, um zu testen, ob meine libc Performance bringt. Ja? Ein Webserver, der im Grunde nichts macht, außer statische Seiten zurückliefern. Inzwischen kann der auch CGI, aber getestet haben wir den mit statischen Seiten. Und der hat ein Programmiermodell benutzt, was einen Prozess erzeugt pro Connection, wo man eigentlich sagt, oh, alt, schlecht, ja, Apache ist aufgehackt worden, um das nicht zu benutzen, weil es hieß, es ist langsam. Und jetzt stellt sich halt raus, dieser Webserver ist 15K groß, mit CGI-Support und kann 2000 Hits pro Sekunde machen auf meinem Laptop. Ja? Und Apache macht auf dem Laptop 1000 Hits. Also ist kleiner, ist viel schneller. Sowas kann passieren. Ich meine, das muss nicht so sein. Also nur, dass man klein schreibt, heißt nicht, dass die Software schnell wird. Oder nur, dass man sich bemüht, klein zu schreiben, heißt auch nicht, dass die Software am Ende klein wird. Ja? Es ist ja so, die meisten Leute schreiben ja nicht absichtlich großen Code, sondern die schreiben halt Code und denken sich, das muss jetzt fertig werden. Und für sowas ist Delphi zum Beispiel prima. Ja, mal eben eine Applikation schreiben. Nur wenn man sich ansieht, wie viele zum Beispiel Diskussionsboards in den letzten Jahren entwickelt wurden im Web, irgendwelche webbasierten PHP-Lösungen, dann sieht man, dass im Grunde keiner mit den bestehenden zufrieden ist. Ja, jeder denkt, er kann es nochmal eben besser machen. Die sind dann normalerweise nicht besser. Also es gibt da natürlich Unterschiede. Es gab hier so einen Vortrag gestern über Webmail-Systeme. Klar gibt es da Unterschiede. Ja, und klar kann man das gut und schlecht machen, aber letztendlich ist es so, dass die Leute selber damit gewöhnlich nicht zufrieden sind am Ende und dann es eben nochmal versuchen. Und das wird dann leider auch nicht besser. Man muss eben vom Ansatz her anders sein, als dass man sagt, ich mache jetzt das einfach neu. Also neu machen reicht nicht. Man muss auch sich Gedanken machen, was man denn konkret anders machen will. In der Praxis ist es so, dass man durchaus viel sparen kann. Und wie viel, das ist sehr unterschiedlich natürlich. Also es ist so, dass in bestehendem Code häufig auf bestimmte Fälle optimiert werden, die in Benchmarks gut aussehen. Ja, zum Beispiel ist es so, dass ich sage jetzt mal SAP. Ja, SAP ist nicht darauf optimiert, dass man da 3 Kunden mit verwaltet, ja, sondern die gehen davon aus, dass man ein paar tausend Kunden hat. Klar. Und in dem Fall ist es dann genauso schnell, als wenn ich 3 Kunden damit habe. Wo man sich eigentlich fragt, wieso? Ja, 3 Kunden passen komplett in RAM. Na, ist doch so. Aber der Punkt ist eben, man muss vor dem Programmieren wissen, was man da genau programmiert. Und das ist eben gewöhnlich nicht der Fall. Und deswegen ist meines Erachtens der beste Ansatz, dass man einmal ins Blaue programmiert und guckt, wo liegen die Probleme. Und am Ende hat man verstanden, was man hätte machen sollen. Und dann kann man nochmal gucken, dass man es neu macht. Die meisten Leute denken, neu machen dauert dann nochmal so lange. Mir ist mal eine Platte abgeraucht mit meinen gesamten Sourcen. Und da habe ich dann zwar ein Backup von gehabt, der war aber einen Monat alt. Und da war unter anderem die Suchmaschine von betroffen. Also ich habe die einmal neu programmiert, das ging dann in einem Monat. weil ich wusste, wie es geht. Also der meiste Programmieraufwand ist, rauszufinden, was muss ich da eigentlich tun. Wenn ich das mal gemacht habe, das dann neu zu machen, ist nicht schlimm. Und es heißt ja, neu machen heißt ja nicht, dass ich nichts verwenden darf von der letzten Version. Sondern nur nachdem ich verstanden habe, wo die Prioritäten liegen, kann ich mit einem Hintergrund aussuchen, was ich denn genau jetzt haben will. Das heißt, ich nehme nicht einfach alles, sondern ich weiß dann eben, der Teil war gut und der Teil war schlecht. Und das ist natürlich Mut zur Zeitverschwendung, ja, dass man sagt, okay, war jetzt halt nicht gut, schmeiß mir weg. Das ist auf der anderen Seite der Vorteil bei freier Software. Das schadet keinem, Software wegzuschmeißen. Kostet nichts, ja. Ich habe nicht CDs gebrannt damit und liegen irgendwo auf Halde in einem Lagerhaus. Insofern kann man das auch mal tun. So, ansonsten muss ich jetzt, glaube ich, auch schon Schluss machen. Noch Fragen? Ich bin hier vor dem Saal dann. Irgendwie könnt auch privat kommen oder meine E-Mail aufschreiben.